Unser gesamtes Leben besteht aus Kommunikation. Also die Idee von Wechselseitigkeit, die Idee erst du, dann ich, dann wieder du, dann ich, ist grundlegend angelegt in unserer Kommunikation. Und damit ist ein minimales Element von Achtung der Position der anderen Person immer schon vorhanden.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen. Entwicklungsgeistern heißt es im Anschluss an das letzte Gespräch mit dem Entwicklungspsychologen Professor Dr. Markus Paulus. Mich hatte dieses Freigeistern-Gespräch hoffnungsvoll gestimmt und doch überholt uns die Realität. Sie überrollt uns von links und von rechts, vor allem von rechts. Es ist schon wieder so viel passiert. Erlaubt mir, dass ich ein wenig aushole, denn all das beschäftigt mich und beeinflusst am Ende das neue Lesen und Lesen lassen. Da ist die Gewalttat von Aschaffenburg, die schockiert. Die Reaktionen der bürgerlichen Parteien schockieren ebenso. Friedrich Merz will einen Gesetzesentwurf zur Migration in den Bundestag einbringen und nimmt dafür explizit auch Stimmen der AfD in Kauf. Die CDU rückt immer weiter an den rechten Rand. Zur CSU fällt einem sowieso nichts mehr ein. Markus Söder übt sich in Kniefällen und gefällt sich darin. Am Denkmal der Helden des Warschauer Ghettoaufstands macht er einen auf Willy Brandt. Er missbraucht ein Bild, das es ins kollektive Gedächtnis geschafft hat. Er nützt es durch sein Benutzen ab. Und bei der 46. Verleihung des Bayerischen Filmpreises am 24. Januar im Münchner Prinzregententheater hat er sich Uschi Glas zu Füßen geworfen. Man könnte über solche bizarre Grotesken lachen, doch wo bleibt die Lehre aus der Geschichte, aus den Geschichten? Immerhin war die diesjährige Filmpreisverleihung anscheinend so politisch wie keine zuvor. Uschi Glas rief zur Verteidigung der Demokratie auf, Jella Haase als beste Darstellerin geehrt, kritisierte den politischen Rechtsruck in Deutschland, ihr Wunsch, dass Deutschland aufwacht. Es gibt sie also, die Empathie, die Wachsamkeit, das Aufgeschrecktsein und daraus abgeleitet die Stellungnahme. Entwicklungsgeistern scheint eben doch eine Möglichkeit zu sein. Sich zu positionieren ist entscheidend. Positioniert haben sich auch Institutionen des Münchner Literaturbetriebes und eine literarische Woche gegen Antisemitismus ausgerichtet. Vom 20. bis zum 27. Januar fand die unter anderem im NS-Dokumentationszentrum in der Monacensia, im Jüdischen Zentrum München und im Literaturhaus statt. Ich bin hin, so oft es ging, unter anderem zu einem öffentlichen Symposium unter dem Titel »Geschah, was geschah? Geschieht es noch?« Es geschieht. Davon hat unter anderem Jens Christian Wagner, Historiker und Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, berichtet und die Autorin Lena Gorelik. Mirjam Zadoff, Leiterin des NS-Dokumentationszentrums, hat das verstörend aufrüttelnde Gespräch der beiden zum neuen Antisemitismus mit Fragezeichen moderiert. Jens Christian Wagner erzählte von Shitstorms, Hassnachrichten und Morddrohungen, Übergriffe, Angriffe auf Institutionen der Erinnerungskultur nehmen demnach zu, Schmierereien genauso wie unpassendes Verhalten. MitarbeiterInnen von Gedenkstätten werden beschimpft und bedroht. Rechte Parolen, rechtes Handeln sind salonfähig geworden. Der Rechtsruck ist im Mainstream angekommen. Die Demokratie ist in der Defensive. All das bahnt sich nicht an. Es ist da. Noch nie seit 1945 wählen so viele deutsche rechtsextreme Parteien. Österreich steuert auf die erste FPÖ-geführte Regierung zu. In Deutschland ist die AfD in den Parlamenten und wer weiß, welche Ergebnisse die Bundestagswahl am 23. Februar bringt. Ich habe an die 92. Freigeistern-Folge Dunkelgeistern gedacht, an das Gespräch mit Jakob Springfeld. Falls ihr es noch nicht kennt, hört es euch bitte an. Und ich musste an meine letzten Sommerferien denken. Mit einer Freundin bin ich von München nach Wien geradelt. Unter anderem waren wir lang in der Gedenkstätte des KZ Mauthausen. Wir wurden Zeugen, wie eine Gruppe junger Menschen, junger Erwachsener, vor dem Stacheldrahtzaun posierten und sich dabei fotografierten. Für sie war es Fun, eine coole Inszenierung, die man hinterher postet. Huhu, ich war da. Ich bedauere bis heute, dass ich nicht hingegangen bin, um etwas zu sagen. Natürlich kann ich meine völlige Fassungslosigkeit angesichts dieser Szene als Entschuldigung vorbringen, aber die Wahrheit ist auch, ich habe mich nicht getraut. Dabei, was hätte passieren können? Ich hätte einfach fragen können, was machen Sie da? Warum machen Sie das? Ich muss das üben, das weiß ich. Wie viele andere Menschen will ich etwas tun für unsere Demokratie, aber was? Wir müssen uns positionieren und das Wort ergreifen. Doch wie geht das, ohne dass Formulierungen wie »nie wieder« oder »nie wieder ist jetzt« als Worthülsen wirkungslos bleiben? Die Journalistin und Autorin Lena Gorelick macht das längst. Sie schreibt, sie redet, sie reist durch das Land, gerade auch an Orte, in denen Debatten nicht oder nicht mehr oder noch nicht stattfinden. In der Veranstaltung Als Jude in Deutschland, literarischer Abend mit Matthias Brandt, ebenfalls im Literaturhaus, hat Lena Gorelick am Ende ihren neuesten Essay gelesen. Der ist aktuell, klug, klar, klärend, ungeheuer präzise. Das Publikum ganz still, nachdenklich, betroffen. Einer sagte am Schluss zu mir, wohin soll das alles bloß noch führen? Er hatte Tränen in den Augen, wir kennen einander gut, an sich verbindet uns unter vielem anderen unser Lachen. Lena Gorelick ist sich in einem sicher, wir brauchen eine Gegenerzählung, wir brauchen andere Narrative als nur die des Hasses, des Trennenden, des Ausschließenden. Auch das gehört zu der literarischen Woche gegen Antisemitismus dazu. Die Lesung der niederländischen Autorin und Holocaust-Überlebenden Kaya Polak, Brief in der Nacht, fand nicht am 27. Januar statt, wie ursprünglich geplant. Warum? Der 27. Januar ist der Gedenktag zur Befreiung des KZ Auschwitz. Kaya Polak schreibt, Trauer und Verzweiflung kennen keine Seite. Ihr Essay »Brief in der Nacht« steht für Humanität und Frieden. Die Holocaust-Überlebende fordert Frieden. Es ist eine Position der Menschlichkeit, die aber traf auf heftigen Widerstand unter anderem der jüdischen Gemeinde in München. Denn wird damit nicht die Legitimation des Staates Israel in Frage gestellt? Ist das nicht Antisemitismus? Das Literaturhaus hat daraufhin den Abend mit Kaya Polak vorverlegt. Und was macht Lena Gorelick einen Tag später? Sie beginnt und beendet ihren Essay mit einem Zitat von Kaya Polak, das sinngemäß besagt, sie, Kaya Polak, habe gelernt und sei dazu erzogen worden, dass kein Mensch aufgrund seiner Herkunft, seiner Rasse, seines Glaubens verfolgt werden sollte. Es gilt, zusammen, nicht auseinander, zusammen, nicht gegeneinander, das können wir uns gar nicht leisten. Es gilt, wie Lena Gorelick gesagt hat, wir brauchen Gegenerzählungen. Wer wäre dafür zuständig, wenn nicht die Literatur? Und so findet ihr in dieser 98. Folge Lesen und Lesen lassen Entwicklungsgeistern Bücher, die der Vergangenheit und der Gegenwart nachspüren und dadurch in die Zukunft weisen, die Verbindungen herstellen. Rosette Katz hat den Holocaust überlebt. In dem Bilderbuch Damals hieß ich Rita erzählt sie ihre Geschichte. Das Kinderbuch Von hier aus kann man die ganze Welt sehen wählt eine ungewöhnliche, überaus sinnfällige Perspektive, nämlich von hoch oben aus den Fenstern, von den Dächern einer Hochhaussiedlung, um der eigenen Geschichte auf die Spur zu kommen und um auch von Versöhnung zu erzählen. Der Jugendroman Alles im Grünen oder Wie ich die Kette der Beschissenheit durchbrach erklärt in einem erzählerischen Feuerwerk drei Psychos, das sagen natürlich die anderen, zu ziemlich besten Freunden und sowieso zu Helden und passt damit besonders gut ins Lesen und Lesen lassen Entwicklungsgeistern, so wie auch das Sachbuch Puderzucker an der Waffel, wie die Psyche im Gleichgewicht bleibt. Darum auf den Puderzucker, auf das Ende der Beschissenheit, auf Lust an Entwicklung und Entwicklungsgeistern ab. Das Bilderbuch Damals hieß ich Rita, die Geschichte von Rosette Katz, ist bereits im Februar 2024 erschienen. Ich möchte es euch in diesem Lesen und Lesen lassen im Januar 2025 nachreichen. Denn der 27. Januar, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, ist erst wenige Tage her. Vor 80 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Soldaten befreit. Seitdem ist Auschwitz Synonym für millionenfachen Mord, für die Gräueltaten des Nationalsozialismus. Rosette Katz hat den Holocaust überlebt. Ihre Geschichte erzählt sie in Damals hieß ich Rita von Lutz van Dijk, illustriert von Franzis Kaiser, erschienen im Peter Hammer Verlag für LeserInnen ab 8 Jahren. Bei Freigeistern sprechen wir ja immer wieder darüber, ab wann und ob überhaupt man Kinder konfrontieren kann, konfrontieren soll mit Themen wie etwa dem Holocaust. Wir fragen immer wieder, ab welchem Alter die Kinder- und Jugendliteratur ihr Publikum einbeziehen kann in ein Wissen, das uns alle etwas angeht, mit dem wir verantwortungsbewusst umgehen sollen, können, müssen, dürfen? Diese Fragen waren Thema bei dem Freigeistern-Gespräch mit der Autorin und Illustratorin Sibylle Hein und beim letzten Freigeistern-Gespräch mit dem Entwicklungspsychologen Professor Dr. Markus Paulus von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Auch Damals hieß ich Rita geht dieser Frage nach. Dem Bilderbuch vorangestellt ist ein Vorwort, das Bekenntnis und zugleich so etwas wie eine Anleitung ist. Der deutsch-niederländische Autor, Historiker und Mitarbeiter des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam, Lutz van Dijk, und die Illustratorin Franzis Kaiser schreiben: Ist es verantwortlich, schon mit jüngeren Kindern ab 8 oder 9 Jahren über den Holocaust zu reden? Wir haben diese Frage mit Ja beantwortet. Wenn Kinder Fragen stellen, sind sie bereit für eine ehrliche, für sie verständliche Antwort. Die Antwort in diesem Bilderbuch ist ein vorsichtiges Herantasten, von Anfang bis Ende sorgfältig komponiert bis auch konstruiert, stellt eine Rahmenhandlung, die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart her. Erste Szene. Rosette Katz fragt eine Gruppe von Kindern nach deren Eltern und also nach ihrer eigenen Geschichte. Die Kinder haben Namen, damit sind sie der Anonymität enthoben. Wir können ihnen zuhören, wir können ihnen näher kommen. Auch Rosette Katz hört ihnen zu. Da ist Nicole, sie kommt aus Kiew in der Ukraine. Kerstins Eltern sind getrennt, nun lebt sie bei ihrer Mama und deren neuer Frau. Michaels Mutter liegt im Krankenhaus, John ist Moslem, sein Vater lebt noch im Kongo. Nicole, Amira, Michael, John, Ali und Kerstin sind nicht unbeschadet. Sie sind VertreterInnen derer, die heute Ausgrenzung, Angriffen, Menschenverachtung, Verfolgung, Krieg, Flucht ausgesetzt sein können oder sind. Rosette hört zu, dann ist sie an der Reihe mit ihrer Geschichte. Sie erzählt sie aus der Ich-Perspektive, denn Rosette ist Augenzeugin. Die alte Dame hat einen Teddy dabei. Der war Begleiter ihrer Kindheit. Heute stellt er eine Verbindung zwischen früher und heute her. Und er macht sichtbar, hier sitzt ein Mensch wie du und ich. Was passiert ist, könnte jedem passieren. Das stimmt, das erschreckt. Doch die Bilder von Franzis Kaiser bringen immer wieder die Ruhe rein, die es braucht, um sich der Geschichte anzunähern. Ihre oft seitenfüllenden Porträts zeigen das universell Menschliche. Farbintensive Seiten wechseln mit düsteren ab. Eine dieser dunklen Seiten zeigt ein Versteck unterm Dachboden. Im Hintergrund knien Menschen mit Davidstern und erhobenen Händen. Ein Soldat hat seine Waffe auf sie gerichtet. Am Himmel fliegen Kampfjets. Die Collagentechnik ist ein Stilmittel, mit Bedacht gewählt. Denn was wir sehen, sind Momentaufnahmen. Vieles geschieht gleichzeitig. Was wir sehen, sind Bruchstücke von Erfahrung und Erinnerung, die sich erst nach und nach zu einem Bild zusammensetzen. Es ist eine Annäherung. Der Text dazu stellt Fragen. Was sind Juden? Fragt eines der Kinder, nämlich Amira. Ihr Porträt erscheint am unteren rechten Rand des Bildes. Der Schrecken ist ihr ins Gesicht geschrieben, als Rosette erzählt, wie Juden verfolgt wurden. Die Verfolgung ist sichtbar, aber die Gesprächssituation im Hier und Heute bleibt ebenfalls erhalten. Das ist wichtig, denn so bekommen die lesenden Kinder die Reaktionen der zuhörenden Kinder im Buch mit. Das gibt Sicherheit, denn die Kinder sitzen ja mit Rosette zusammen. Sie hat den Krieg und den Holocaust überlebt. Sie ist da. Sie ist heute eine alte Dame. Das nimmt ihrer Geschichte nichts von ihrem Schrecken, aber es hilft, sich der Vergangenheit zu nähern, sich einzulassen. Denn am Ende hat Rosette überlebt. Das hat sie, weil ihre Eltern sie anderen Eltern anvertraut haben, als sie noch ein Baby war, 8 Monate. Henk und Beb, ein niederländisches Paar, haben sie aufgenommen und versteckt erst Jahre später, dass der Krieg längst vorbei, erklärte Papa Henk mir, heißt es im Buch, warum er nicht mein Papa und Beb nicht meine Mama waren. Rosette ist knapp 6 Jahre, als sie ihre Geschichte erfährt und heißt noch Rita. Sie erfährt außerdem von ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder, die von den Nazis ermordet wurden. Das Bild dazu zeigt Rita auf Henks Schoß. Er hält sie in den Armen, er schaut sie an. Geborgenheit ist dem Entsetzlichen zur Seite gestellt. Das ist tröstlich, auch für die LeserInnen des Buches. Und es ist tröstlich für Michael und John, deren Gesichter unten rechts wieder im Bild herangezoomt sind. Die Jungs sind sichtbar betroffen. Alle Kinder in der Kinderrunde sind traurig. Das zeigt das nächste Bild. Amira hält sich die Ohren zu. Sie will das alles gar nicht hören. Auch davor verschließt, damals hieß ich Rita, nicht die Augen. Wiederholt es die LeserInnen des Buches ab, denn die Szene zeigt, ihr dürft traurig sein, was denn sonst? Ihr dürft das nicht wissen wollen, ihr dürft euch schrittweise annähern, ihr könnt das Buch auch wieder aus der Hand legen, so lange, bis ihr die Antwort, bis ihr die Geschichte aushaltet. All das macht, damals hieß ich Rita, vor, auch das lässt das Bilderbuch zu. Darum kann man es Kindern zumuten. Schließlich ermutigt es auch, nämlich zur eigenen Geschichte. Und so erzählt Nicole von ihrer Flucht aus der Ukraine und John sagt, ich will auf der Seite der Lover sein und nicht auf der Seite der Fighter. Und das ist dann doch ein Kritik. Punkt an dem ansonsten so ambitionierten und stets bedachten Bilderbuch. Die Kinder sind verständnisvoll, sie hören zu, sie nehmen Anteil, das ist idealtypisch. Sie sagen Sätze, die als Vorsätze taugen, sie sind Vorbilder, genau das sollen sie sein. Die Botschaft steht im Vordergrund. Die Rückkehr der Kinder- und Jugendliteratur zum pädagogisch-didaktischen kann dann ein Preis der Aufklärung sein. Wissensvermittlung ist der hohe, selbstgesetzte Wert dieses Buches. Kindgerechte Wissensvermittlung, die zeigt am Schluss, die Vergangenheit hat mit uns zu tun. Wir alle sind gefragt. Wir alle können Einfluss nehmen mit den Fragen, die wir stellen, mit dem Zuhören, mit unserem Mitgefühl, mit der Auseinandersetzung, mit dem Wissen wollen. Ich komme zum Kinderbuch. Da habe ich ausgesucht, von hier aus kann man die ganze Welt sehen, von Enne Kohns aus dem Niederländischen, von Andrea Klutmann mit Bildern von Martje Cooper, bei Gerstenberg erschienen für LeserInnen ab 9 Jahren. Detje ist 9. Detje ist neugierig. Detje ist durch und durch lebendig. Detje ist vieles zugleich. Wild, wild entschlossen, zugewandt, zärtlich, gerne mittendrin, gerne mit Überblick. Mit ihrer Mutter lebt sie in einem Hochhaus am Rande der Stadt. Das ist gut, denn von so hoch oben sieht man besonders viel. Hinter allen Fenstern ist alles voller Leben, voller Geschichten. Es stimmt also, von hier aus kann man die ganze Welt sehen. Das Hochhaus ist zugleich Brennpunkt und Brennspiegel. Es ist Abbild von sozialem Abstieg, von Ab- und Ausgrenzung. Wer hier lebt, hat es woanders nicht geschafft. Es sind die an den Rand gedrängten Menschen aus aller Welt, die hier zusammenleben. Für Detje ist das Hochhaus das beste Zuhause, das sie sich nur wünschen kann. Sie hat überall Freunde. Ihr bester Freund Vito wohnt über ihr. Sie kennt den Metzger, sie kennt den Briefträger. Das ist wichtig. Denn als dem ein Brief entfleucht, geht die Geschichte erst so richtig los. Es ist ein Brief ohne Absender, die Anschrift ist unleserlich. Detje, die wild Entschlossene, macht sich auf die Suche. Wer hat den Brief geschrieben? Für wen ist er gedacht? Fest steht, es ist ein, übrigens wunderbar altmodisch formulierter Liebesbrief. Wie überhaupt das Briefe schreiben und lesen in Handyzeiten herrlich anachronistisch und fast schon märchenhaft sind. Und auch das ist eine der vielen Spuren, die man beim Lesen dieses wundervollen Buches verfolgen kann. Fest steht außerdem, es geht um große Vermissung und das gibt es doch nur bei sehr viel Liebe, oder? Detje fühlt sich von dem Liebesbrief jedenfalls direkt angesprochen. Vielleicht ist er ja für sie von ihren richtigen Eltern. Ja? Richtig gehört. Detje fühlt sich von ihrer Mutter ungeliebt. Sie sind so unterschiedlich, wie man nur sein kann. Die Mutter streng gescheitelt, Detje wild gelockt. Die Mutter immer allein, Detje hat überall Freunde. Die Mutter schaut nie aus dem Fenster. Detje tut fast nichts lieber, als von oben auf die Welt zu schauen. In die Fenster der Wohnungen, in die Leben der Menschen. Wahrscheinlich, denkt Detje jetzt, kommt sie eigentlich aus einer Königsfamilie. In Gedanken sieht sie schon die Kutsche vorfahren. Denn so ist dieser ganze großartige, witzig weise Kinderroman. Es geht nicht nur um das, was wir sehen oder eben nicht, sondern um das, was wir erzählen. Und es geht nicht nur um das, was wir erfahren, sondern um das, was wir glauben. Alles ist möglich, wenn wer es für möglich hält. Max Frischs Gantenbein lässt grüßen, derweil Detje zusammen mit Vito weiter forscht und weiter fragt. Auf diese Weise sammeln sie die unglaublichsten Geschichten von Liebe und Sehnsucht, von Schicksalsschlägen, von Launen des Schicksals, von Glück zum Glück. Das volle Programm. Dass dabei Mülltüten aus den oberen Stockwerken segeln, von Vitos Mama Veronika und unten aufplatzen, dass die alte Elli, die im Erdgeschoss wohnt, vor Wut fast platzt, dass es laut zugeht und lustig und traurig, Das macht dieses Buch zu einer großen Kostbarkeit. Der Lehrer Herr Mo albträumt noch immer von seiner Flucht und vermisst seinen Freund in der alten Heimat. Kevin vermisst seinen Vater, der endgültig weit wegzieht und ihn und seine Mutter im Stich lässt. Doch das ist immer noch nicht das Ende der Geschichte. Kevin wird seinem Vater einen, Achtung, Brief schreiben und als Flaschenpost ausgerechnet dem Fluss anvertrauen. Denn die Fantasie, das Schreiben, das Briefeschreiben kennt keine Grenzen. Es hilft, das Leben zu gestalten, wer weiß, zu bewältigen und ganz sicher zu leben. Überall sehe ich lose Enden, sagt Detje einmal. Enne Kohns hat daraus eine wundervolle Geschichte gewoben, die Andrea Klutmann in allen Nuancen übersetzt und Mathieu Cooper mit zarten Vignetten ebenso voller Poesie versehen hat. Fenster spielen eine Hauptrolle auf ihren Illustrationen. Menschen schauen heraus, Briefe flattern, Vögel zwitschern, andere Fenster sehen wie vergittert, wie ein Gefängnis aus. Aus Blicken werden Augenblicke, werden Spiegel der Seele, voller Innenleben, voller Entdeckungs- und Entwicklungsgeist. Von hier aus kann man die ganze Welt sehen, hat dafür eine ungewöhnliche, überaus sinnfällige Perspektive gewählt, nämlich die von hoch oben aus den Fenstern eines Hochhauses. Die Fenster, durch die Detje so gern schaut, werden zu Türöffnern für Geschichten, für Liebesgeschichten aller Art. Freundschaftsliebe, Familienliebe, Verliebtseinliebe, Liebe, verhinderte Liebe, versäumte Liebe, verpasste Liebe, aber zum Glück immer wieder auch erfüllte Liebe. Wir reden noch lange, meine Mutter und ich, heißt es gegen Ende des Buches. Endlich weiß Detje, wer sie ist und wohin sie gehört. Und so schließt sich noch ein Kreis und wird zu einem neuen Anfang einer neuen Geschichte. Meine Mutter steht am Fenster und schaut raus, heißt es in Variation eines der Hauptmotive. Ich gehe zu ihr. Die Sonne scheint strahlend über die Landschaft. Heute ist so ein Tag, an dem man sehr weit schauen kann. Poetischer Weitblick mit Tiefgang, Innenleben statt Action, das zeichnet das Kinderbuch dieser 98. Freigeistern-Folge Lesen und Lesen lassen Entwicklungsgeistern aus. Das Jugendbuch legt dagegen einen erzählerischen Parforce-Ritt erster Güte hin, allerdings absolut unangestrengt und durch abgedreht, um nicht zu sagen durchgeknallt. Alles im Grünen oder wie ich die Kette der Beschissenheit durchbrach von Phyllis Penkofer ist für Freigeistern eine Spätlese. Der Roman, es ist ein Debüt, ist im Januar 2024 bei Rowohlt erschienen. Im Mai diesen Jahres kommt es als Taschenbuch bei Rotfuchs raus für LeserInnen ab 14 Jahren. Für mich war und ist es eine echte Entdeckung. Es ist das, was man ein rasantes Buch nennt. Unglaublich schnell, unglaublich abgefahren und völlig un-PC. Wir befinden uns mitten in Berlin am Hermannsplatz in einer betreuten WG für psychisch erkrankte Jugendliche. Die BewohnerInnen sind erstens Ich-Erzählerin Rabea, die an Angststörungen und Panikattacken leidet und dann zur eigenen Beruhigung Vogelstimmen imitiert, vorzugsweise Kraniche. Außerdem zweitens Queen Tiger, ihres Zeichens Hexe und Voodoo-Heilerin, die mit schamanischen Hühnerknochenwürfen die Zukunft deutet, per eBay-Kleinanzeigen Verfluchungen unterschiedlichen Grades anbietet und im übergroßen Fellmantel mit schwarz gefärbten Augäpfeln stets tiefschwarz schlechter Laune und Friedhofverbot den perfekten Grufti gibt. Und schließlich ist da drittens Mufti, syrischer Geflüchteter, traumatisiert, der mit seinem Rauschebart alle Islamisten-Klischees übertrifft und sein Deutsch mit auswendig gelernten Redewendungen aufpeppt. Alles im Grünen ist eine davon. Damit liegt er meistens genauso meilenweit daneben wie der Rest der Welt mit dem Blick aufs Trio Infernale der Psychos, denn die wirken furchteinflößend und verrückt. Und dass ich das hier so in diesen Worten beschreibe, kann ich nur, weil sie selbst so übereinander reden. Sie trauen sich nämlich zunächst auch nicht über den Weg. Das alles sind Zuschreibungen. Diese Zuschreibungen überbietet die Autorin in ihren Beschreibungen beständig. Die Handlung überholt sie ihrerseits mit Karacho. Denn da ist ja auch noch die ewig meckernde Vermieterin, die die WG am liebsten loswerden und rausschmeißen will und den dreien tatsächlich mit einem lautstarken Streit kündigt. Als die Dame kurz darauf ermordet in ihrer Wohnung liegt, nimmt das Chaos vollends seinen Lauf, denn wer wird wohl verdächtigt werden? Der Mops der Vermieterin kommt zwar nicht in die Küche, ist aber plötzlich halb verwaist, trotzdem da, er klaut auch kein Ei, aber ein Dieb taucht dennoch auf, heillose Verwirrung. Und weil Queen Tiger mit ihrem Rückführungszauber nicht mehr hinterherkommt, stapeln sich alsbald die vermeintlich Toten im Schlafzimmer. Frauchen, der Mops, der Einbrecher, die müssen verschwinden. Nur wie und wohin? Es ist, Vorsicht Karlauer, der komplette Wahnsinn. Es ist laut, es wird gekreischt vor Panik und tirilliert zur Angstbewältigung. Es wird bis zur Ekstase getanzt, Hühnerknochen fliegen durch die Luft und schießen Tote ab. Fellmäntel, Wabern, Trostpelze sind zum Tränenabwischen gut, muss die Haut seine Sentenzen raus und besorgt ein Auto zwecks Leichenentsorgung. Und weil er zurück nach Syrien will. Er kann seinen Vater nicht länger allein zurücklassen, findet er. Rabea und Queen Tiger finden das auch und wollen mit. Wie es dazu kommt, warum die drei inzwischen wie die Kraniche eine Schutzgemeinschaft bilden, das müsst ihr am besten selbst nachlesen. Die Story läuft überdreht, abgedreht auf Hochtouren weiter und weiterhin aus dem Ruder. Weder der Autorin noch der Geschichte noch den Figuren geht die Puste aus. Im Gegenteil, letztere sind so unverschämt, so liebenswert und empathisch, so ernsthaft bekümmert, so nah dran an ihrer Einsamkeit, ihrer Angst, auch der Angst vor dem Tod, dass es einem das Herz zerlegen könnte. In der Übertreibung liegt der Schlüssel zur Glaubwürdigkeit, in der Komik liegt der Schlüssel zur Erkenntnis. Trotz Trommelwirbel, Dramaturgie ist das alles sprachlich genau gezeichnet, trotzig und wild, traurig und schräg und sehnsuchtsvoll, bis das Ganze in einem genauso unverschämten Happy End gipfelt, wie ich es schon lange nicht mehr oder vielleicht noch nie gelesen habe. Aus den erklärten Freaks werden Heldinnen und Helden, alles geht gut aus, gestorben wird wann anders, aus FeindInnen werden FreundInnen, sogar der Bürgermeister hat ein Einsehen und holt Mustis Vater nach Deutschland. Und was sonst viel zu oft als Problembuch eben keine oder nur langweilige Geschichten macht, steigert sich zu einer Heldenreise mit Asterix- und Obelix-Qualität. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann spinnen die Römer noch heute. Der Ton macht bekanntlich die Musik und der Ton ist vielleicht das Herausragendste an diesem ohnehin herausragenden Jugendsachbuch Puderzucker an der Waffel, wie die Psyche im Gleichgewicht bleibt von Jana Hauschild, erschienen im Carlsen Verlag für LeserInnen ab 14 Jahren. Es ist ein Buch für Interessierte, es ist ein Buch für unmittelbar und mittelbar Betroffene, es ist ein Buch, das in diese Zeit gehört und ins neue Lesen und Lesen lassen Entwicklungsgeistern. Denn Puderzucker an der Waffel bricht ein Tabu, das psychische Erkrankungen und den gesellschaftlichen Umgang damit immer noch feinsäuberlich möglichst weit wegschiebt. Dabei gilt, jede dritte Person erkrankt in ihrem Leben einmal an einer psychischen Störung. So steht es in der Einleitung. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja mal spaßeshalber in eine Gruppe von 7 bis 10 Leuten stellen und durchzählen. dann bekommt ihr einen Eindruck davon, wie viel jeder oder jede Dritte tatsächlich isst, und ihr bekommt ein Gespür dafür, dass es jede und jeden treffen kann. Puderzucker an der Waffel ist also ein Tabubrecher, vor allem aber ist es ein Türöffner, und da kommt wieder der Ton ins Spiel. Der ist nämlich erfrischend unbekümmert, hochinformativ, kompetent und konstruktiv und überaus zugänglich. Immer wieder witzig, klar, nahbar und dabei durch und durch anteilnehmend, nimmt Jana Hauschild kein Blatt vor den Mund, aber immer alle mit ins Boot. Sie schreibt so, als würde sie ein Gespräch mit den LeserInnen führen, im besten Sinne umgangssprachlich. Das zeigt schon der Titel des Ratgebers, der so viel mehr ist als ein Ratgeber. Einen an der Waffel haben ist zunächst nicht gerade nett, aber eine solche Begrifflichkeit setzt Berührungsängste runter und wird außerdem im ersten Kapitel Jugend und psychische Gesundheit erklärt. Die studierte Psychologin und Journalistin, die vor allem über psychische Gesundheit schreibt und auf eine lange Erfahrung als Trainerin von Kindern und Jugendlichen in einem Ruderverein zurückschaut, biedert sich nicht an, sie verharmlost nicht, aber sie macht auch kein Drama aus der Erkenntnis, ja, wir alle leben in belasteten Zeiten, ja, es gibt psychische Erkrankungen, ja, sie nehmen bei Kindern und Jugendlichen zu, und ja, das ist schwer, vor allem aber, ja, groß geschrieben, jede und jeder kann etwas tun. Man muss nur wissen, was und ab wann. Der erste, der wichtigste Schritt in Richtung was tun ist dabei, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie das geht, das führt Jana Hauschild auf den folgenden Seiten aus. Dabei muss man nicht mal die viel zitierte Zeit beschwören. Man muss nicht unsere belastete Gegenwart heranziehen, um psychische Krisen zu begründen. Wer wach, sensibel, offen und entsprechend ungeschützt durchs Leben geht, kann immer und überall an vielem verzweifeln, kann verunsichert und aus der Bahn geworfen werden. Das ist für sich genommen nicht schlimm, und doch kann es bedrohlich werden. Darum ist es wichtig, die Grenzen zu kennen, ab wann es gefährlich wird. Es ist wichtig, sich selbst zu kennen. Es ist wichtig, sich auszukennen. Und so schreibt Jana Hauschild über die Seele, was das überhaupt ist, warum wir sie so nennen, sie, die doch nicht verortbar und sichtbar und benennbar ist, wie Organe, wie die Leber, die Niere, das Herz, aber eben doch spürbar. Am Herzen ist die Seele, glaubt man, der Literatur, der Poesie, der Kunst zwar nah dran, aber wirklich greifbar ist sie nicht. Was ist sie also, die Seele? Innenleben, Wesen, Charakter, steht Seele für den Zugang zu Spiritualität? Sind hier die Gefühle zu Hause oder nicht eher im Gehirn? Und was passiert, wenn die Seele aus dem Takt gerät? Wo auch immer man gerade steht im Leben, wie alt oder jung man ist, wie betroffen oder nicht, darüber nachzudenken, lohnt sich immer. Es erweitert den Horizont, es schärft die Sinne, die Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung. Verblüffende Leseerfahrung außerdem, sich mit der Psyche, mit psychischen Erkrankungen, mit psychischer Gesundheit, mit Selbstfürsorge und Vorsorge zu beschäftigen, macht weniger Angst als vielmehr Spaß. Das liegt wieder am Ton. Wenn immer wieder die Frage gestellt wird, und wo bleibt jetzt der Puderzucker, ist das einfach lustig. Erst recht, weil wir uns sicher sein dürfen, der Puderzucker wartet schon. Und es liegt außerdem an der Herangehensweise. Jana Hauschild geht vom Konkreten aus und arbeitet sich zum Grundsätzlichen vor. Sie erklärt Gefühle, sie benennt Schubladen und vorgegebene Denkstrukturen, um sie zu entsorgen. Sie nennt Beispiele, was psychisch belasten kann. Sehr strenge Eltern zum Beispiel oder der ewige Leistungsdruck, Stress im Freundeskreis oder gesellschaftliche Krisen wie die Klimakrise oder die Corona-Pandemie oder die Kriege. Das Neuland Sexualität kommt genauso vor, von der Entdeckung des eigenen Körpers, der eigenen Lust bis zur Grenzüberschreitung, wenn aus Lust Sucht werden kann. Jana Hauschild erklärt psychische Erkrankungen, was sie sind, woran man sie erkennt, was man tun kann, und sie wird Puderzucker von der Heilung der Psyche schreiben. Indem die Erkrankungen alphabetisch aufgelistet und erklärt werden, verlieren sie ihren Schrecken. Jetzt stehen sie da. ADHS, Angststörung, Depression, Essstörung, Psychose, selbstverletzendes Verhalten, Sucht, Suizidalität. Sie lassen sich anschauen und aushalten, man kann sich darüber informieren, dass es einen Umgang mit ihnen gibt, daran lässt Jana Hauschild keinen Zweifel. Rubriken wie »Probier es aus«, »Das kannst du tun« oder »Good to know« bieten konkrete Tipps und ziehen sich wie Anker durch das Buch, immer auf der Spur dessen, was Hauschild das starke Quartett nennt, nämlich »Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Handeln«. Das lässt sich üben. Denn es gibt Situationen, Lebenserfahrungen, mentale Krisen, psychische Erkrankungen, in denen Hilfe unabdingbar ist. Das Handeln eben. Das ist keine Schande. Im Gegenteil, wer weiß, ab wann was zu tun ist, gewinnt an Freiheit. Auch hier gibt das Buch Auskunft über Anlaufstellen. Voll die Krise, wohin kann ich mich wenden? Über unterschiedliche Therapien. Wie läuft das eigentlich ab? Über Klinikaufenthalte, Medikamente und vieles mehr. Schließlich geht es immer um beides, um Aufmerksamkeit und gegebenenfalls Hilfe für andere und um Aufmerksamkeit und gegebenenfalls Hilfe für jede und jeden von uns. Selbstermächtigung, trotz allem für alle, das ist die Devise dieses klugen Buches. Und das ist selbst der beste Puderzucker. Das war's für heute. Das war die 98. Freigeistern-Folge. Das war das neue Lesen und Lesen lassen Entwicklungsgeistern. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com, und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern-Donnerstag wieder am 13. Februar, dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Bis dahin wünsche ich euch möglichst viel Puderzucker und immer wieder Enden der Beschissenheit. Ich wünsche euch tolle Entdeckungen mit den Büchern. Ich wünsche euch Entwicklungsgeist, Entwicklungslust und gute Gegenerzählungen zu dem, was spaltet. Ich wünsche euch Versöhnliches und dabei immer wieder auch Vergnügliches. Tschüss!